Ein Christ sagte zu mir vor einiger Zeit, ich bin gerettet, alles andere interessiert mich nicht. Also, ich bin gerettet, das ist die Hauptsache. Ich glaube, die Rettung ist sehr wichtig, sehr zentral. Aber das ist noch längst nicht alles, dann geht es erst richtig los. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Menschen uns viel zu stark auf das Diesseits konzentrieren, auf das, was wir heute haben, was wir heute erleben. Und wenn Jesus dann noch unsere Probleme löst im Diesseits, dann ist eigentlich alles gut. Das genügt. Aber ich glaube, unser Leben, unsere Nachfolge sollte vielmehr vom Himmel her, von der unsichtbaren Welt bestimmt sein. Ich glaube nicht, Hauptsache gerettet, sondern ich glaube, Leben für die Ewigkeit. Das macht Sinn. Und so wollen wir über diese Frage nachdenken. Jetzt funktioniert es, super, war schon eingeschaltet, ich habe es abgeschaltet. Gibt es im Himmel eine Belohnung? Und ich möchte zwei kurze Vorbemerkungen machen. Wenn wir jetzt einen Einblick in den Himmel wagen, dann muss ich sagen, der Himmel ist etwas, das wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Und in der Bibel wird vorwiegend durch Bilder über den Himmel berichtet. Weil all die, die etwas vom Himmel mitbekommen haben, von Gott offenbart haben, die haben etwas gesehen, was sie eigentlich nicht beschreiben konnten. Sie mussten menschliche Worte dafür verwenden. Und ich möchte es auch diesen Sonntag wieder so machen, nach der Predigt dürft ihr gerne Fragen stellen. Ich räume das gerne jeweils ein, so eine kurze Zeit, um Fragen zu stellen oder auch etwas mit Gott Erlebtes weiter zu erzählen. Fühlt euch frei, nach der Predigt werde ich dazu einladen. Ihr wisst es jetzt schon, ihr könnt euch Fragen merken oder auch notieren. Nun, manche tun sich schwer mit dem Gedanken, dass es im Himmel eine Belohnung geben könnte. Ich möchte zwei Texte kurz nennen, wo das gezeigt wird und dann ein Text, den wir dann vertieft betrachten. In Matthäus 5 lesen wir, seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Also es wird eine große Belohnung geben im Himmel, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also es war eine Ermutigung an Menschen, die verfolgt wurden, es wird im Himmel eine große Belohnung geben. Dann in Matthäus 10, wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Ich finde das ganz interessant. Also du musst nicht wie Rudi und seine Familie in die Mission, um den Lohn eines Missionars zu bekommen. Du kannst ihn zum Mittagessen einladen, das ist die ganze Familie natürlich. Und dann bekommst du den Lohn eines Missionars. Das steht hier. Das steht in der Bibel. Oder eines Propheten. Oder nimm, was du willst. Also Gastfreundschaft, das lohnt sich. Nicht nur bei Missionaren. Ich möchte auf einen Text genauer eingehen. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, da werden wir ein paar Verse lesen und anschauen. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt, und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Ich möchte zuerst darüber ein paar Gedanken verlieren. Das Fundament ist in Jesus Christus gelegt. Also wenn wir heute über Belohnung dann noch reden im Himmel, dann geht es nicht um dieses Fundament. Die Erlösung ist ein Geschenk. Und da können wir nichts hinzutun und wir können nichts hinwegtun. In Korinth herrschte Eifersucht. Die einen hielten sich zu Apollos und die anderen hielten sich zu Paulus. Also da waren die Apologeten, das waren die, die die richtige Lehre hochhielten und wichtig fanden. Und dann waren die Paulaner, das waren die Biertrinker. Es gibt in Deutschland ein Paulanerbier deswegen. Nein, natürlich nicht, das waren die Evangelisten. Also die Apologeten und die Evangelisten und die stritten miteinander. Evangelisation, das ist das Wichtigste. Nein, Apologetik, wir müssen den Glauben verteidigen, die richtige Lehre, das ist das Entscheidende. Vielleicht kennt ihr das in der Gemeinde auch. Aber der Text sagt, wesentlich ist, was Gott tat und was Gott tut. Er gab das Wachstum. Der Evangelist bewirkt nichts und der Apologet bewirkt nichts, wenn Gott nicht wirkt. Gott ist entscheidend. Und Jesus hat das Fundament gelegt, er ist stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz gestorben und hat es uns ermöglicht, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel haben können. Das ist das Fundament, auf dem stehen wir. Jesus ist das Fundament, das ist entscheidend wichtig. Denn all jene, die Jesus als Fundament haben, werden nicht ins letzte Gericht kommen, sondern sie werden mit Jesus Christus, wenn er zurückkommt, in den Himmel fahren oder aus dem Tod auferstehen und dann mit ihm in den Himmel fahren. Also alle, die Jesus als Fundament haben, kommen nicht ins letzte Gericht, aber auch wir, die an Jesus glauben, kommen in ein Gericht. Das heißt, wir werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. In 2. Korinther 5 lesen wir Folgendes. Denn wir alle, und das sagt Paulus zu den Christen von Korinth, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn, also wieder eine Belohnung, den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut oder böse war. Also nach der Entrückung, wenn Jesus wiederkommt, wenn die gläubigen Toten auferstehen, werden die gläubigen Menschen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und da geht es nicht um Himmel oder Hölle. Diese Frage ist geklärt. Jesus ist unser Fundament. Es ist eine Art Preisgericht. Es gibt mehr oder weniger Belohnung. Ich möchte eine kurze Darstellung machen, die uns einen kleinen Einblick gibt in den Himmel über diese zwei Gerichte. Es gibt zum einen das Gericht vor dem weißen Thron und es gibt den Richterstuhl Christi. Ich mache das ganz kurz. Wer kommt in das Gericht vor dem weißen Thron, das sind die Ungläubigen aller Zeiten. Vor den Richterstuhl Christi kommen die Gläubigen aller Zeiten. Wann? Nach dem tausendjährigen Reich ist der weiße Thron und der Richterstuhl Christi ist nach der Entrückung, also vor dem tausendjährigen Reich. Was? Beim weißen Thron geht es um die Verurteilung und beim Richterstuhl Christi geht es um Belohnung. Jesus ist das Fundament unseres Glaubens, aber dann geht es weiter. Wie bauen wir darauf auf? Und wir lesen weiter in unserem Korintherbrief, Kapitel 3. Und was ist mit dem, der pflanzt, mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen denselben Ziel, und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Also wieder der Evangelist, der Apologet, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Das ist ganz interessant. Der Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht, nicht dem Erfolg, den sie gemacht haben oder den es ergeben hat, sondern dem Einsatz. Ich gehe darauf noch ein. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh. Ich habe diesen Teil überschrieben mit: Du bestimmst, was auf deinem Fundament aufgebaut wird. Es heißt hier, dass wir Gottes Acker sind, dass wir Gottes Bau sind. Also Gott arbeitet an uns, mit uns. Und gleichzeitig heißt es, du sollst sorgfältig überlegen, mit welchen Materialien du auf deinem Fundament aufbaust. Es reicht also nicht, gerettet zu sein. Das Leben mit Jesus fängt ja dann erst richtig an. Es geht weiter. Baust du mit Holz, Schilf oder Stroh? Das wäre vergängliches, billiges Material. Das hält dem Feuertest nicht stand. Oder baust du mit Gold, Silber und Edelsteinen? Beständiges Material, wertvolles Material. Wie sieht Bauen mit beständigem, wertvollem Material aus? In Vers 8 haben wir gelesen, und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Also die Abrechnung, die Belohnung wird nicht gegeben aufgrund dessen, wie viele Menschen haben sich durch deinen Dienst für Jesus entschieden. Oder wie vielen Menschen konntest du helfen oder was auch immer. Sondern dein persönlicher Einsatz ist entscheidend. Und es kommt auch davon, wie du begabt bist. Du musst dich nicht mit jemand anderem vergleichen. Der kann vielleicht ganz anders als du. Dein persönlicher Einsatz, so wie Gott dich begabt hat, mit den Gaben, die er dir gegeben hat. Was bedeutet das ganz konkret? Persönlicher Einsatz bedeutet, entscheidend sind deine Motive, warum du etwas tust. In Matthäus 25 verreist ein Mann und hinterlässt den Dienern ein Vermögen. Verschiedenen Dienern unterschiedliches Vermögen. Und der Mann kommt dann wieder zurück, es wird abgerechnet und es ist ein Diener, der kommt relativ schlecht weg. Und von ihm heißt es in Vers 25, deshalb hatte ich Angst, das war sein Motiv, Angst. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in die Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Seine Motivation, sein Motiv war die Angst. Ich mache es, weil ich Angst habe. Ich glaube, das ist eine schlechte Motivation, ein schlechtes Motiv. Was denkt ihr, was ist eine gute Motivation für uns Christen?
Liebe.
Liebe, genau. 1. Korinther 13. Da heißt es, ohne die Liebe ist alles für die Katz. Also jetzt frei übersetzt, oder? Aber das steht da. Ohne die Liebe ist alles wertlos. Wir wollen also nicht aus Angst, das Resultat könnte nicht stimmen, oder wir könnten auf einen Fehler machen oder so, nichts tun, sondern aus Liebe für Jesus wollen wir handeln. Egal, ob es schief geht, das spielt keine Rolle. Das hat Jesus im Griff. Aber er möchte deine Liebe sehen. Er möchte, dass du aus Liebe handelst. Entscheidend ist auch dein Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Im Vers 21 heißt es dort, zu einem anderen Knecht, der es gut gemacht, sehr gut erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Ein tüchtiger. Tüchtiger auf Griechisch ist agathos, das heißt auch gut, brauchbar, zufriedenstellend. Nun, wann bist du Agathos? Wann bist du ein guter Diener? Wenn du das lebst, was die Bibel dir sagt. Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Freiwillig, nicht erzwungen. Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Egal, ob das dann gut kommt, was du tust, oder nicht gut kommt. Das Resultat ist nicht wichtig. Aber der Gehorsam gegenüber Gott. In diesen Versen wird noch etwas Drittes angesprochen, das habe ich noch ausgelassen. Ich lese den Vers nochmals. Entscheidend ist auch deine Treue. Es heißt dort, sehr gut erwidert der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komme rein zum Freudenfest des Herrn. Treu heißt im Griechischen Pistos und bedeutet vertrauenswürdig, zuverlässig. Also wann bist du Pistos, ein treuer Diener? Dann, wenn du das, was Gott dir anvertraut hat, zu seiner Ehre nutzt. Dass du zum Beispiel nicht einfach aus dem Kids-Treff-Team rausläufst, nur weil es jetzt gerade ein bisschen Spannungen gibt und so und das gerade ein bisschen mühsam ist und man denkt, ach, ich könnte es mir doch leichter machen. Nein, einfach mal auch treu sein, mittragen, auch wenn es schwierig ist. Einfach als ein Beispiel. Zur Treue gehört auch die Ausdauer. Dranbleiben. Und dann noch ein viertes Kriterium. Entscheidend sind deine Worte. In Matthäus 12, Vers 36 heißt es, ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Du kannst mit deinen Worten Menschen segnen und sie auferbauen, oder du kannst ihnen fluchen. Fluchen in dem Sinne, etwas Negatives aussprechen, jemanden heruntermachen. Das macht Menschen kaputt. Oder du kannst sie ermutigen und stärken. Deine Worte haben Gewicht und deine Worte haben Bedeutung im Blick auf die Ewigkeit. Ich habe mein Buch, eine Liste, wo noch mehr solche Bereiche drinstehen, wie das, was es heißt, mit wertvollem Material bauen. Also ihr dürft euch das gerne mal anschauen. Ich kann aus zeitlichen Gründen nicht auf alles eingehen. Ich möchte noch ein bisschen weiterfahren in unserem Text, in 1. Korinther 3, jetzt die Verse 12 bis 15. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilf oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben am Tag des Gerichts, wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk eines jeden Einzelnen auf seine Qualität geprüft. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Das ist wieder der Belohnungsgedanke. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Gott wird dein Leben beurteilen und belohnen. Und zwar aufgrund von dem, wie du aufgebaut hast auf dem Fundament Jesus. Die Belohnungskriterien, die kennen wir, deine Motive, dein Gehorsam, deine Treue, deine Worte, das sind die Kriterien. Und jetzt haben manche Menschen Mühe. Also wenn Gott im Himmel belohnt, wenn es im Himmel Belohnung gibt, ja, dann hat der eine vielleicht mehr und der andere hat weniger und dann bin ich doch eifersüchtig. Aber im Himmel wird es keine Eifersucht geben. Wir werden mit dem zufrieden sein, was wir bekommen und trotzdem wird es Unterschiede geben. Damit wir mit 1. Korinther 3 umgehen können, möchte ich nochmals auf den Richterstuhl Christi zurückkommen. Das Bild des Richterstuhl Christi lehnt sich an den Richterstuhl der ismitischen Spiele an, die es damals in Korinth gab. Also es gab damals quasi wie Olympiaden in Korinth und dann gab es einen Richterstuhl und dort wurden dann Belohnungen verteilt. Da gab es Kränze, da gab es Kronen, es gab soziale Vergütungen. Die einen wurden zum Beispiel von den Steuern befreit. Das war noch super, oder? Wenn du die Olympiade gewonnen hattest, musstest du keine Steuern mehr zahlen. Das wäre noch ganz praktisch eigentlich. Es gab auch Strafen für Regelverstöße. An das lehnt sich Paulus an. Das können sich die Korinther vorstellen. Das kennen wir, Olympiade. Da werden Medaillen verteilt. Gemäß ihrem Einsatz. Wenn ich diese Situation auf uns übertrage, dann löst das in mir zwei Dinge aus. Zum einen freue ich mich darauf, wenn Jesus einmal kommen wird und uns die Belohnung verteilt. Also wenn ich so Olympiade gucke und da steht jemand und gewinnt die, dann heulen die manchmal. Die sind so bewegt. Jetzt gibt es den Lohn der mühsamen Arbeit, des jahrelangen Trainings, des Entbehrens, des Arbeitens. Wir sind so gerührt. Freude. Und auf der anderen Seite löst es in mir eine Ehrfurcht aus. Es beflügelt mich zum Dienst. Ich möchte aus Liebe treu sein, gehorsam, gute Worte den Menschen zusprechen. Hauptsache gerettet. Ich glaube, das ist zu wenig. Ich möchte, wenn ich in den Himmel komme, einmal die Worte hören, die dem einen Knechten gesagt wurden. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Das wäre doch schön, oder? Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Ich möchte einmal jubeln über die Belohnung. Und ich stelle mir das so vor dem Richterstuhl Christi. Wir erscheinen dort, alle sind versammelt, das muss ein Riesending sein. Und dann wird zuerst geklärt, alles Schlechte, was Stefan Kim gemacht hat, ist erledigt. Jesus hat dafür gezahlt. Es heißt ja, wie durchs Feuer hindurch gerettet, oder? Also, das ist schon mal bezahlt. Ich muss keine Angst haben, ich gehe da noch verloren oder so irgendetwas. Und dann fängt Jesus an aufzuzählen. Stefan, du hast das und das. Und so weiter. Und das macht er mit jedem. Und alle werden sich freuen. Da wird keiner eifersüchtig. Das muss absolut genial sein. Und jeder bekommt eine Schatztruhe mit Belohnungen. Die eine ist vielleicht so groß, die andere ist so groß. Jeder bekommt individuell. Und man könnte es auch mit Glühbirnen vergleichen. Wir alle sind perfekte Glühbirnen im Himmel. Die eine leuchtet mit 20 Watt, die andere mit 40 Watt und die andere mit 100 Watt. Es braucht alle am richtigen Ort, oder? Hier oben nur eine Glühbirne mit 20 Watt kannst du nicht gebrauchen. Aber vielleicht für so ein schummriges Licht im Schlafzimmer reichen 20 Watt. Ich möchte abschließend noch auf die Frage eingehen, wie sieht deine Belohnung aus? Ich weiß nicht, ob dich das interessiert, mich würde das brennend interessieren. Aus dem Gleichnis mit den anvertrauten Pfunden von Lukas 19 und Matthäus 25 geht hervor, dass die guten Knechte alle in den Himmel kommen und ihre entsprechende Belohnung bekommen. Es heißt von an gleich, kommt herein zum Freudenfest des Herrn. Also alle sind errettet, egal ob sie über 5 oder über 10 Städte geherrscht haben oder über weniges oder vieles treu gewesen sind. Unterschiedlich ist das Maß der Belohnung. Der eine wird über 5 Städte gesetzt, der andere wird über 10 Städte gesetzt. Jetzt, was ist das? Was sind diese 5 oder diese 10 Städte? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Es heißt einfach, du bist mit wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Also das, was wir jetzt haben, ist wenig. Und manchmal denkst du vielleicht, oh, ich habe schon ganz viel, da sind meine Kinder, das fordert mich heraus, und da ist meine Arbeitsstelle, die fordert mich heraus, und dann sind noch die Nachbarn, die fordern mich heraus, sie zu lieben und zu ehren und zu achten. Das ist eigentlich schon ganz viel, aber das wird wenig sein im Gegensatz zu dem, was du im Himmel bekommen wirst. Ich möchte ein Fazit ziehen aus 1. Korinther 3. Ich glaube, es lohnt sich zu leben, und zwar ewigkeitsbezogen zu leben. Also lassen wir uns prägen vom Ausblick, von dieser Belohnung her, von diesem Lohn, den wir bekommen werden. Und ich glaube, gerade in unserer westlichen Welt lohnt es sich, darüber nachzudenken. Wir sind so diesseits orientiert. Hier im Heute, das ist wichtig. Aber es ist so kurz. Höchstens 100 Jahre. Und die Ewigkeit? Lasst uns mit der Liebe bauen. Lasst uns im Gehorsam gegenüber Gottes Willen bauen. Lasst uns treu sein. Lasst uns mit unseren Worten segnen. Als Folge davon werden wir eine große Belohnung empfangen. Nicht nur am Hochzeitsfest dabei sein, sondern auch von Gott geehrt werden. Vielleicht denkst du, was? Von Gott geehrt werden? Lese gerne Johannes 12, Vers 26. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Das wäre das Bauen mit den guten Materialien. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Ist euch das bewusst? Gott, der allmächtige Schöpfer, der Vater im Himmel, wird dich persönlich ehren. Und das macht er öffentlich. Das werden alle mitbekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht. Und ich bin mir bewusst, letzten Endes werden wir alle wieder von Gott, dem Vater, niederfallen und ihn ehren. Aber er wird uns ehren. Das steht in der Bibel. Ist doch hammermäßig, was für eine Zukunft wir haben, was vor uns steht. Also ich muss sagen, ich freue mich auf den Himmel, auch wenn vieles schön ist hier auf der Erde, ich freue mich enorm. Ich möchte dich heute Morgen einladen, wenn Jesus noch nicht ein Fundament ist, dann lade doch Jesus Christus in dein Leben ein und lass ihn das Fundament deines Lebens werden. Ich werde beim Ausgang stehen nach dem Gottesdienst und wenn du dazu Fragen hast, komm auf mich zu. Ich helfe dir gerne, Jesus in dein Leben einzuladen, dass Jesus das Fundament deines Lebens wird. Und ich lade dich auch ein, wenn du Jesus schon als Fundament hast, lebe in der Nachfolge, lebe von der Ewigkeit her in der Gegenwart. Mit dem, was Gott dir anvertraut hat, vergrabe deine Talente nicht aus Angst oder ach, ich kann das nicht oder ich bin nichts. Nein, das ist nicht der Punkt. Nimm das, was Gott dir gegeben hat, und in aller Schwäche und mit allem Versagen strecke es ihm hin und lass dich von Gott gebrauchen. Ich möchte beten und dann soll Zeit sein, um Fragen zu stellen oder eben auch Erlebtes weiterzugeben. Jesus Christus, ich danke dir, dass du das Fundament unseres Glaubens bist, unserer Errettung bist. Ich danke dir, dass du für uns den Preis bezahlt hast und dass uns nichts von dir trennen kann. Du hast bezahlt. Danke vielmals. Und Jesus, ich möchte dich bitten, hilf uns mit wertvollen Materialien, mit Liebe, Treue, Gehorsam, auf dieses Fundament aufzubauen. Schenk du Gnade, dass wir immer wieder von der Ewigkeit her denken, was da auf uns zukommt. Und dass wir uns freuen auf das, was auf uns zukommt. Aber dass wir auch die Kraft haben, Widrigkeiten zu ertragen, wenn das nötig ist. Und nicht einfach den geringsten Weg wählen. Danke, Jesus, dass du uns diese Möglichkeit gibst und dass du einfach ein gerechter und heiliger und weiser Gott bist. Amen.